Klaus, kannst du dich noch an dein erstes eigenes Gehalt erinnern?
Aber natürlich, das war 1978. Da begann mein Volontariat bei einer Regionalzeitung.
Aha, und da hast du schon an die Rente gedacht?
Na, aus freien Stücken kaum, aber da war ja die Abbuchung des Rentenbeitrags auf der Gehaltsabrechnung.
Ja, die Weichen fürs Alter werden früh gestellt. Wie man sie richtig stellt, das besprechen wir heute mit einem Experten, Marcel Richter von der Deutschen Rentenversicherung.
Außerdem gehen wir der Frage nach, passend zum heutigen Thema, ob sich junge Menschen auf TikTok Clips anschauen, in denen sich alles um das liebe Geld dreht.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um die Altersvorsorge.
Mein Name ist Klaus Morgenstern.
Und ich bin Fabian Dittrich und wir sind Sprecher des DIA. Heute reden wir über den ersten Job im Leben und über die Frage...
Nicht so hastig, Fabian, nicht so hastig. Ja. Zunächst müssen wir doch noch einen Nachtrag zur letzten Ausgabe abliefern.
Stimmt, da war was. Da ging es um Kryptowährungen, gell?
So ist es.
Genau, dazu haben wir nämlich von Marietta aus Mainz folgende Frage geschickt bekommen. Welche Rolle spielen Bitcoin und andere Kryptowährungen im Zahlungsverkehr? Und warum sollte ich sie anstelle des Euro verwenden?
Und das ist die Antwort von Sven Wagenknecht, Chefredakteur des Fachmagazins BTC Echo.
Aktuell noch eine untergeordnete Rolle. Ich glaube, wir haben kaum Gründe, warum wir jetzt zum Beispiel in Europa Bitcoin nutzen sollten zum Zahlen. Das geht mit unserem Bankkonto deutlich einfacher. Natürlich aber in Extremsituationen kann es interessant sein, wenn die Bankinfrastruktur nicht so da ist. In manchen lateinamerikanischen Ländern zum Beispiel, also in El Salvador, wird ja Bitcoin auch als Landeswährung akzeptiert und dort nutzen es manche Menschen eben. Oder aber auch, wir haben es in der Ukraine-Krieg gesehen, dass sehr viele Spenden über Kryptowährungen auch gekommen sind. Durchaus in einem nennenswerten Betrag, über 100 Millionen war der letzte Stand, den ich hatte, wo also sehr schnell an die Regierung Kryptowährungen geschickt werden konnten. Was schneller geht, als wenn ich jetzt gerade außerhalb des SEPA-Raumes eben eine Überweisung tätige. Das kann sich dann schon mal ziehen für ein paar Tage. Das kann auch dann durchaus auch teurer werden. Und das Risiko kann ich bei internationalen Zahlungen wirklich in sehr weit gelegene Räume eben doch ganz gut machen, auch mit Kryptowährungen wie Bitcoin.
Na gut. Aber ich bezahle weiter in Euro.
Bevor der Klaus alles bezahlt, jetzt erstmal diese
gute Nachricht.
Fabian, hast du TikTok abonniert?
Hatte ich mal, ist aber nicht das Richtige für mich. Zur Information interessieren mich tiefergehende Hintergründe. Ja, und zur Entspannung schaue ich mir dann doch lieber Serien statt Clips an. Und wie ist das bei dir?
Also ich bin Social Media Abstinenzler. Bei Facebook bin ich zwar angemeldet, aber eigentlich nur wegen unseres DIA-Kontos. Ansonsten kein Insta, kein Twitter und TikTok schon gar nicht.
Ja, und warum fragst du dann mich danach?
Na, ich dachte, ich finde bei TikTok einen Clip von dir mit einer Jubelarie nach dem Sieg der Eintracht in der Euro League.
Ja, das könnte sein, dass TikTok voll davon ist.
Auch Spaß beiseite. Meine Frage hatte einen ernsten Hintergrund.
Ja, der Sieg der Eintracht in der Europa League ist ja natürlich auch eine ernste Sache. Aber welchen Hintergrund hatte denn deine Frage?
Ich habe mir die Frage gestellt, ob es klappen könnte, auf TikTok junge Menschen für Finanzthemen zu interessieren.
Ja, aber diese Frage haben wir doch schon mal besprochen mit Dennis Groß von der Online-Plattform finanzwissen.de. Und der war da ja skeptisch.
Richtig, aber ein Zweifler ist ja noch kein Beweis.
Du hast also deine Meinung geändert?
Sagen wir mal, ich habe mich überzeugen lassen von Ricardo Tunissen. Er hat einen Blog, einen Instagram und einen TikTok-Kanal und er sagt, das funktioniert. Auf TikTok erreicht er mittlerweile knapp 70.000 Abonnenten mit Finanzthemen.
Und dann warst du, Social Media Abstinenzler, auch mal auf TikTok?
Vorsicht, Fangfrage. Ja, ich habe mal auf TikTok geschaut, aber erst nachdem ich Ricardo kennengelernt hatte und dann habe ich ein Interview mit ihm geführt.
Denn du wolltest wissen, wie er auf so viele Follower kommt.
Lies das Interview, dann weißt du, was ich wissen wollte. Es steht seit kurzem auf unserer Website. Das können übrigens auch Sie lesen. Einfach auf dia-vorsorge.de gehen.
Ja, ich schaue außerdem mal einige Clips von Ricardo auf TikTok an.
Gute Idee. Dann lernst du Ricardo schon mal kennen. Ich habe ihn nämlich für eines unserer nächsten Expertengespräche hier im Podcast eingeladen.
zum heutigen Thema. Was sollten Berufseinsteiger zur Rente wissen und was sollten sie unternehmen?
Dafür haben wir Marcel Richter zu Gast. Er ist Sachbereichsleiter in der Abteilung Kundenservice bei der Deutschen Rentenversicherung Hessen.
Das klingt etwas bürokratisch, aber die Deutsche Rentenversicherung ist schließlich eine Körperschaft öffentlichen Rechts.
Und ganz praktisch beantworten Marcel Richter und seine Kollegen die Fragen von 2,4 Millionen Versicherten und 600.000 Rentnern, die ihre Rente von der DRV Hessen bekommen.
Gut zu wissen.
Herzlich willkommen, Herr Richter.
Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Richter, auch von mir. Meinem Kollegen habe ich gerade eine Frage gestellt, die ich auch gerne an Sie weiterreichen wollen. Haben Sie denn bei Ihrem ersten Gehalt auch schon einen Gedanken an Ihre spätere Rente, ja, verschwendet?
Wenn ich jetzt Ja sagen würde, wären Sie wahrscheinlich überrascht. Natürlich
nein.
Nicht. Nein. Also, nein. Also, hab ich natürlich nicht gemacht. Also, geht es mir nicht anders wie anderen. Ich war ganz froh und ein bisschen stolz, wo so das erste selbstverdiente Geld kam. Aber Rente, was so 45, 50 Jahre später vielleicht ein Thema ist, nein, natürlich nicht. Also da hat man
ja, weit weg,
andere,
ja.
Genau, da hat man andere Gedanken als das.
Also mir ging es da ähnlich, aber da war ja der Vermerk auf der Gehaltsabrechnung, dass ein bestimmter Beitrag abgezogen wird für die Rente, für die Rentenversicherung. Aber versetzen wir uns einfach mal in die Lage eines Azubi. Es hat geklappt mit der gewünschten Lehrstelle, der Lehrvertrag ist abgeschlossen, die Ausbildung beginnt. Muss er sich da selbst um die Rentenversicherung kümmern?
Nein, muss er nicht. Also Rentenversicherung ist ja zunächst mal Pflichtversicherung. Das heißt also, die Beiträge werden ihm schon entsprechend abgezogen natürlich. Aber er muss sich in dem Sinne um nichts Organisatorisches kümmern, weil der Arbeitgeber meldet ihn bei dem Rentenversicherungsträger an. Das Ganze geschieht über die Einzugsstelle. Das heißt, Einzugsstelle, das ist immer die zuständige Krankenkasse, die quasi die Beiträge entgegennimmt, auch für die anderen Sozialversicherungsträger und dann die Meldungen und auch die Beiträge entsprechend weiterleitet.
Aber ich glaube, eine Sache braucht man, die Sozialversicherungsnummer, die begleitet uns wohl auch ein Leben lang. Wofür wird sie denn genau gebraucht?
Also die Sozialversicherungsnummer, muss man vorab vielleicht sagen, nennt sich auch Rentenversicherungsnummer. Also diese zwei Begriffe sind da durchaus immer so ein bisschen im Raum. Die bekomme ich auch mehr oder weniger automatisch mittlerweile. Also früher war das immer so gewesen, dass ich die bei der Aufnahme meiner ersten Beschäftigung bekommen habe. Heute ist es in der Regel so, dass ich die schon mal mit der Geburt bekomme, weil die Basis ist für die Nummer auch bei der Krankenkasse. Sollte es doch im Einzelfall mal sein, dass ich noch keine Versicherungsnummer habe, dann ist es so, dass der Arbeitgeber mich auch quasi anmelden kann, also dass ich eine Beschäftigung aufgenommen habe, meine Ausbildung aufgenommen habe und dann wird die Rentenversicherungsnummer durch die Rentenversicherung vergeben. Wofür brauche ich die? Eigentlich ist das so unser Aktenzeichen für alles, was rund um die Rentenversicherung läuft. Das heißt also, zunächst mal braucht die der Arbeitgeber, um mich entsprechend korrekt anmelden zu können. Das heißt also, über dieses Aktenzeichen, über diese Nummer laufen alle Meldungen zwischen Arbeitgeber und Krankenkasse und Rentenversicherung. Wir brauchen die Nummer zunächst mal, um für denjenigen ein sogenanntes Rentenkonto, Versicherungskonto einzurichten. Das heißt quasi so ähnlich wie bei einer Bank. Es wird ein Versicherungskonto eröffnet. Das hat als Bankleitzahl oder als Kontonummer sozusagen diese Rentenversicherungsnummer. Und da laufen alle relevanten Daten rein, die wir später für die Rente brauchen, für die Berechnung oder eben für irgendwelche Leistungsfälle auch zwischendurch. Ich als Versicherter selber brauche die Rentenversicherungsnummer, wenn ich jetzt mit der Rentenversicherung in Kontakt trete, weil ich dann quasi die Nummer angebe, dass wir ihn sofort finden können und damit kann ich mir dann zum Beispiel, sagen wir mal, meinen Kontoauszug, bei uns nennt sich das dann Versicherungsverlauf, anfordern und sehe da eben ganz detailliert, welche Versicherungszeiten für meine spätere Rente sind da gespeichert.
Und wenn ich die nicht mehr kenne, also oder keiner findet den Zettel, den Brief, der kam, bei Geburt, wo kann ich die herbekommen?
Kommt öfters vor. Also wenn ich jetzt noch gar nichts so richtig damit zu tun hatte, dann ist es ein einfaches, entweder an die Krankenkasse zu gehen, die kennen die auch, die zu fragen oder eben uns zu fragen. Dann suchen wir die raus. Also man kann die Nummer auch finden, ohne dass man die hat mit Name, Geburtsdatum und so verschiedenen Angaben. Wenn ich jetzt schon im Berufsleben vielleicht stehe und brauche die Nummer, dann gucke ich einfach mal auf meinen Gehaltszettel, weil da steht die in aller Regel oben drauf. Da ist so ein kleiner Tabellenteil mit Daten wie Krankenkasse und so weiter. Und da steht auch diese Renten- oder eben Sozialversicherungsnummer drauf.
Wunderbar.
Also dann wissen wir, wo man die Nummer findet, wenn man sie vergessen hat oder wenn die Eltern das nicht ordentlich abgelegt haben. Aber bleiben wir doch mal in so einem Beispielfall. Der Azubi hat die Lehre begonnen. Da werden ja Beitragszeiten erworben. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Beitragszeiten, wenn ich eine berufliche Ausbildung mache, also eine Facharbeiterausbildung, oder ob ich ein Studium mache? Wie unterscheidet sich das mit Blick auf die Rentenversicherung?
Da gibt es einen großen Unterschied eigentlich. Fangen wir an bei dem Azubi. Habe ich jetzt also einen Azubi, dann zahlt er ja aus seinem Lehrlingsentgelt Beiträge. Das wird als Beitragszeit gemeldet und ist im ersten Moment erstmal eine Beitragszeit wie auch bei einem ganz normal Beschäftigten. Das heißt also, aus dem Verdienst, den er hat, werden dann diese berühmten Entgeltpunkte berechnet und das ist erstmal der sozusagen der Wert, wo man dann sagen kann, das bekommt er an Rente für diese Zeit. Bei der Berufsausbildung ist es jetzt allerdings so, da gibt es dann noch die Konstellation, dass quasi im Rahmen der Rentenberechnung nochmal geschaut wird, ob eventuell für zumindest für einen gewissen Teil der Berufsausbildung eine Höherwertung erfolgen kann. Also einfach ausgedrückt, man ermittelt einen Durchschnittswert aus meinen gesamten Versicherungszeiten, nimmt diesen Durchschnittswert davon 75% und vergleicht dann diesen Wert mit den Punkten, die ich also durch mein Lehrlingsgehalt tatsächlich eingezahlt habe. Habe ich gut verdient als Lehrling oder schlecht im gesamten Verlauf? Kann es sein, dass es keine Aufwertung gibt, aber der Regelfall ist, dass dann für die Berufsausbildung, da die ja im Verhältnis zum Rest doch niedrig ist, auf jeden Fall nochmal so ein kleiner Zuschlag sozusagen obendrauf kommt für diese Berufsausbildung. Allerdings muss man aufpassen, das Ganze ist limitiert. Das heißt, das gibt es nur für die ersten 36 Monate einer Berufsausbildung. Mhm. Bei einem Studenten ist das ein bisschen anders. Da ist es so, er zahlt ja jetzt keine Beiträge, weil er erstmal durch das Studium in dem Sinne nicht beschäftigt ist. Da gibt es dann eben Schulzeiten, Studienzeiten, das sind sogenannte beitragsfreie Zeiten und nennen sich dann im Versicherungsverlauf Anrechnungszeit. Das heißt also, auch diese Zeiten werden im Versicherungskonto vermerkt, haben erstmal keine Beiträge, keine Entgeltpunkte, aber sind nicht unwichtig, weil die für die spätere Frage, ob ich zum Beispiel früher in Rente gehen kann, für die sogenannte Wartezeit, die ich da erfüllen muss, eine Rolle spielen.
Also es kommt auf die Zeit und auf die Punkte an, aber dazu später mehr. Gehen wir nochmal zum Azubi. Wenn der jetzt feststellt in der ersten Lehre, oh, ist nicht so der richtige Beruf und bricht den ab und fängt was anderes an, hat das denn Auswirkungen auf die Beitragszeiten?
Auswirkungen eigentlich, naja, kommt drauf an, von welcher Seite man das jetzt sieht. Also er ist ja trotzdem weiter beschäftigt. Also es ist eine normale Beitragszeit, die gemeldet wird. Aber was ich eben meinte mit dieser Höherwertung, die da stattfinden kann, diese Prüfung, die habe ich natürlich nicht pro Ausbildung, sondern die habe ich quasi in meinem Verlauf einmal, nämlich für die ersten 36 Monate. Das heißt, wenn der jetzt nach einem Jahr merkt, das war doch nichts, fängt eine neue Beschäftigung an, dann habe ich quasi das erste Jahr von der ersten Beschäftigung in dieser Prüfung mit drin, aber eben von der folgenden Ausbildung, die vielleicht 3 Jahre dauert, nur die ersten 2 Jahre. Okay. Das heißt also, die Summe an Monaten ist maßgebend und nicht eben pro Ausbildung.
Junge Leute schieben ja vor dem Ausbildungsbeginn gern mal eine kleine Auszeit oder ein soziales Jahr ein. Wie wirken sich solche Phasen für die Rentenversicherung aus?
Da muss man jetzt schauen. Wenn ich jetzt also so ein freiwilliges soziales Jahr mache, ökologisches Jahr oder so ein Bundesfreiwilligendienst, dann habe ich für meine Rente auch ganz normal Beitragszeiten, Pflichtbeitragszeiten. Das heißt, ich bekomme ja von dem Arbeitgeber so ein Taschengeld, bekomme eventuell Unterkunft, Verpflegung noch gestellt und aus diesen Werten wird dann der Rentenbeitrag berechnet und daraus zahlt der Arbeitgeber dann quasi alleine die Beiträge. Also ich muss die nicht bezahlen, sondern der Arbeitgeber macht das, meldet das und damit habe ich auch schon kleine Bausteine für meine Rente, habe Monate für diese eben schon erwähnten Wartezeiten und habe auch sogar Pflichtbeiträge aus einer Beschäftigung. Ja, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt sage, ich mache das jetzt nicht, weil ich zum Beispiel sage, ich gönne mir mal jetzt so eine Auszeit, gehe irgendwo hin und reise da mal so ein bisschen durch die Gegend, dann muss man sagen, ist es eine Lücke.
Mhm. Sie haben uns ja erklärt, also bei Auszubildenden gibt es maximal, egal wie lange die Ausbildung dauert, wie oft man sie abbricht, diese 36 Monate, die vielleicht einen kleinen Zuschlag bekommen. Bei den Studenten gibt es die Anrechnung der Zeit für die, ja, für die Wartezeit haben Sie das genannt. Erklären Sie das doch nochmal vor allem, was das dann genau bedeuten kann für die Rente. Und erklären Sie uns vielleicht auch nochmal, ist das irgendwie limitiert oder kann man sein halbes Leben studieren?
Naja, sein halbes Leben studieren vielleicht schon, aber für die Rentenversicherung jetzt eher irrelevant, weil da gibt es tatsächlich eine Grenze. Also ich hatte ja gesagt, bei Hochschulausbildung, bei Schulausbildung gibt es sogenannte Anrechnungszeiten, sind beitragsfreie Zeiten, werden berücksichtigt bzw. werden vorgemerkt ab dem 17. Geburtstag. Also da ist sozusagen der Beginn, was vorher an Schule war, ist für die Rentenversicherung irrelevant. Ab dem 17. Geburtstag erfolgt diese Vormerkung. Diese Zeiten sind, wie gesagt, ohne Beiträge, führen jetzt auch nicht dazu, dass sich irgendwie dadurch eben die Rente steigert. Einzige Ausnahme, wenn ich eine Fachschule besuche, dann ist das quasi genauso wie bei der Berufsausbildung. Das heißt also, auch da habe ich 36 Monate oder diese ersten 36 Monate, die diesen Durchschnittswert aus meiner individuellen Berechnung bekommen. Allerdings muss ich beachten, dass die Berufsausbildung und die Fachschule zusammen auf diese 36 Monate zählen. Also auch da nicht wieder extra, sondern in der Summe. Wartezeit. Heißt jetzt quasi, es gibt bei jeder Altersrente eine sogenannte Wartezeit mit unterschiedlichem Umfang. Man könnte die als Mindestversicherungszeit bezeichnen. Das heißt also, ich brauche eine bestimmte Anzahl an Versicherungsjahren, wobei es da auch noch dann Unterschiede gibt, was für Versicherungsjahre bei den einzelnen Wartezeiten zählen. Diese Schulzeiten, diese Anrechnungszeiten wegen schulischer Ausbildung, wegen Studium, das sind Anrechnungszeiten, die ich brauche, um eben früher mit Abschlägen in Rente zu gehen. Hat sicherlich jeder schon gehört, diese Altersrente für langjährig Versicherte zum Beispiel betrifft das.
Und was ist das Maximum? Sie haben gesagt, das wird irgendwann...
Genau, da gibt es ein Maximum und da ist es so, also nach aktueller Rechtslage werden maximal 8 Jahre für diese Wartezeit berücksichtigt, allerdings eben nicht 8 Jahre wieder für jede Ausbildungsart, sondern 8 Jahre in der Summe. Das heißt also, ab dem 17. Lebensjahr kann ich bis zu 8 Jahre an Anrechnungszeiten für schulische Ausbildung, für Studium, für diese Wartezeit berücksichtigen.
Und was muss ich dafür machen?
Dafür muss ich mich bei der Rentenversicherung melden, weil im Gegensatz zu den Arbeitgebermeldungen, also oder zu den Beschäftigungsmeldungen, die der Arbeitgeber ja weitergibt, passiert das von den Bildungseinrichtungen nicht. Das heißt, ich müsste schauen, meistens ist es so, wenn ich mich exmatrikuliere oder wenn ich die Schule beende, bekomme ich mittlerweile in der Regel immer schon so ein Zettelchen mit, wo steht zur Vorlage bei der Rentenversicherung, wo alle relevanten Werte draufstehen. Nicht immer. Also es gibt, sagen wir mal so, so sollte es sein, aber kann auch sein, dass es vielleicht mal vergessen wird oder wie auch immer. Oder ich sag mal, wenn das jetzt schon ein bisschen her ist, dann reicht es auch, dann kann ich sagen, okay, ich lasse mir diese Bescheinigung noch nachträglich ausstellen. Diese Sache muss ich dann bei der Rentenversicherung sozusagen irgendwann mal vorbeibringen. Wobei dieses irgendwann sollte man sagen, naja, nicht zu spät, weil... Das ist so eine Sache, also wir schreiben die Versicherten in der Regel so mit Anfang 40 an und sagen, hier, guck doch mal, da sind Lücken drin, stimmt denn alles? Dieses Verfahren nennt sich Kontenklärung. Man muss aber jetzt nicht warten, bis die Rentenversicherung sich bei einem meldet, sondern man kann auch sagen, hier, ich habe die Ausbildung gemacht, bin jetzt 25, 26 so und will eigentlich, dass mein Konto bis dahin schon mal in Ordnung ist. Dann kann ich mich selber an die Rentenversicherung wenden und sagen, hier, Kontenklärung, das fehlt an schulischer Ausbildung, bitte merkt das mal vor und dann wird es entsprechend eingetragen.
Bleiben wir noch kurz bei den Studenten. Viele verdienen ja zur Finanzierung ihres Studiums so ein bisschen nebenher mit einem Minijob zum Beispiel. Wie sieht es denn mit den Rentenanwartschaften bei diesen Minijobs der Studenten aus?
Wenn ich jetzt also einen Minijob anfange, bin ich erstmal grundsätzlich versicherungspflichtig. Das bedeutet, der Arbeitgeber muss einen gewissen Pauschbetrag an Beiträgen entrichten und da ist auch ein Beitrag für die Rentenversicherung dabei, was den größeren Anteil des Beitrags ausmacht. Ich muss als Versicherter den Rest, das sind derzeit 3,6%, noch aus eigener Tasche dazulegen und bekomme damit quasi eine vollwertige Pflichtbeitragszeit. Das heißt, diese Beitragszeit unterscheidet sich von einer in Anführungsstrichen normalen Beschäftigung eigentlich nur durch die Höhe des Verdienstes und damit der Rentensteigerung, dass die halt jetzt, sagen wir mal, etwas übersichtlicher ist als bei einer normalen Beschäftigung. Aber es ist ansonsten in allem von den Auswirkungen her gleich. Ich kann mich von dieser Versicherungspflicht kann ich mich befreien lassen. Dann würde nur der Arbeitgeber diesen Beitrag entrichten. Bedeutet für mich, ich bekomme zwar auch diese Zeit als Beitragszeit gemeldet, ich würde dann aber nur einen Zuschlag an Entgeltpunkten bekommen. Das heißt, ich bekomme jetzt nicht die Rentensteigerung, als wenn ich meinen eigenen Anteil geleistet hätte, was ja auch im Verhältnis nicht sein kann. Allerdings ist es so, dass ich nicht in diesem Umfang damit die Möglichkeiten bekomme, wie wenn ich den Beitrag mitgetragen habe. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, ich zahle diesen Eigenanteil und habe vollwertige Pflichtbeiträge, dann habe ich also zum Beispiel jeden Monat denen ich das mache, einen Monat für diese berühmte Wartezeit, der mitzählt. Ja. Oder ich hätte zum Beispiel auch die Möglichkeit zu sagen, ich bin berechtigt, Riester abzuschließen und bin förderberechtigt. Ja. Wenn ich das nicht mache, wenn ich also sage, ich lasse mich befreien und zahle diesen Eigenanteil, nicht nur der Arbeitgeber zahlt, dann ist es so, ich bekomme zwar diese Rentensteigerung im Verhältnis, bekomme aber nicht diese Monate für die Wartezeit. Also ich bekomme zwar schon Wartezeitmonate, aber nicht in dem Umfang. Das ist sehr übersichtlich. Ich habe auch nicht diese Riester-Berechtigung und so weiter. Also ich sage mal, kann mir durch diesen kleinen Eigenanteil doch viele Möglichkeiten schaffen, die ich sonst eben vielleicht nicht hätte.
Kommen wir zurück zur beruflichen Ausbildung in den Unternehmen. Viele haben ja für ihre Beschäftigten eine betriebliche Altersvorsorge eingerichtet. Fängt das auch bei den Azubis schon an?
Ja. Also auch Azubis können das machen, aber es kann durch Tarifvertrag ausgeschlossen werden.
Da muss der Azubi sich ja entscheiden. Also wenn es eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung ist, sprich der Arbeitgeber trägt den Beitrag allein für die Betriebsrente, dann wird sich ja keiner querlegen, weil das ist ja geschenktes Geld. Anders sieht es ja dagegen aus, wenn sich jetzt der Azubi im Zuge der Entgeltumwandlung selbst beteiligen soll. Also wenn er auch einen Beitrag in diese betriebliche Altersversorgung einzahlt. Er verdient ja noch nicht so viel. Was raten Sie jungen Menschen in einer solchen Situation? Sollte er eigenes Geld damit reinstecken oder nur damit machen, wenn der Arbeitgeber allein finanziert?
Naja, das ist eine schwierige Frage. Also man muss sagen, also eine Patentlösung gibt es ja da nicht, wo wir jetzt sagen können, mach dies oder mach jenes. Ja, also wir würden letztendlich immer sagen, es ist eine individuelle Entscheidung desjenigen, den es betrifft und würden zumindest erstmal raten, zu sagen, beschäftige dich erstmal auch mit der Thematik. Das heißt also, mach dir erstmal klar, um was es da eigentlich geht. Wenn du jetzt sagst, ich mach's nicht oder ich entscheide mich jetzt dafür. Letztendlich ist es ja so, wenn jetzt jemand sagt, ich mach das und zahle selber mit Geld ein, ist es ja irgendwo Konsumverzicht. Das ist demjenigen auch klar. Und jetzt zu sagen, okay, bei Konsumverzicht, da ist sofort Hurra und natürlich, klar, gerne, ich will weniger Geld ausgeben, weil ich es reinstecke, um 50 Jahre später was zu bekommen, das ist ja schwierig. Das heißt, man würde den Versicherten also in der Hinsicht erstmal beraten und sagen, okay, man versucht ihm klarzumachen, so ein bisschen Verständnis zu wecken, um was geht es eigentlich jetzt bei dieser Geschichte? Warum soll ich mich damit beschäftigen, ob ich vorsorgen will oder eben muss? Ja, weil letztendlich ist es ja so, nur wenn ich das Problem kenne, wenn ich verstehe, um was es geht, alternde Bevölkerung und so weiter, dann ist die Bereitschaft ja sicherlich größer zu sagen, okay, ich treffe eine Entscheidung jetzt für mich und treffe vielleicht auch eine Entscheidung zu sagen, ich zahle ein, weil letztendlich, je früher ich beginne, umso länger arbeitet das Geld auch für mich.
Ich mache die Frage noch ein bisschen kniffliger. Ja? Wenn der Azubi sich selber beteiligt, passiert im Gegenzug etwas, was die meisten wahrscheinlich gar nicht wissen werden. Die Ansprüche auf Rentenzeit könnten dadurch kleiner werden, weil ja der Sozialversicherungsbeitrag geringer ausfällt. Wie soll sich Azubi angesichts dieser Zwickmühle verhalten?
Ja, also Zwickmühle hat ja nicht nur der Azubi. Das hat ja auch jemand, der nicht in Ausbildung ist und älter ist und sagt, okay, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Ich glaube, man muss sich einfach wieder das ein bisschen vor Augen halten oder für sich vergleichen und seine Schwerpunkte setzen, weil die Frage ist, wenn ich jetzt, sagen wir mal, über 100 Euro rede und sage, ich investiere an der Stelle 100 Euro aus eigener Tasche im Monat, die ich dann eben in der Rentenversicherung weniger verbeitrage, die mir dann auf meinem Rentenkonto sozusagen fehlen, dann ist ja letztendlich die Frage, was machen denn diese 100 Euro Entgelt, die ich weniger verbeitrage, aus? Und mit den jetzigen Zahlen reden wir ja bei 100 Euro ungefähr über 10 Cent Rente. Was das ausmacht. Das heißt, wenn ich das ein Jahr lang mache, habe ich in meiner gesetzlichen Rente nach jetzigem Stand circa 1,20 Euro weniger an Rentenanwartschaft erworben. Da ist dann die Frage, was gewinne ich aber auf der anderen Seite dafür? Und wie gesagt, da kann man eigentlich keine Patentlösung bieten, sondern muss einfach nur versuchen, die Leute ein bisschen zu lenken und zu sagen, okay, überlege dir das und dann, jetzt musst du die Entscheidung aber selber treffen.
Aber bei der langen Zeit, die Azubis dann eben noch haben, weil sie so jung sind und da das Geld ja angelegt wird, spricht wahrscheinlich vieles für, würde ich jetzt mal sagen. Und da kommen wir eigentlich gleich zum nächsten Thema. Es gibt ja auch noch die private Vorsorge neben der betrieblichen. Netto haben Azubis ja logischerweise nicht so viel Gehalt auf dem Konto. Sehen Sie da überhaupt Spielraum für Rücklagen oder sollte man sich damit eigentlich erst ernsthaft beschäftigen, wenn die Ausbildung vorbei ist, wenn das Studium vorbei ist, wenn das Geldverdienen losgeht? Das Richtige.
Also wenn ich die Frage von hinten aufzäume und Sie sagen, soll ich mich damit erst beschäftigen, wenn ich damit fertig bin, würde ich ein eindeutiges Nein natürlich an der Stelle sagen. Okay. Also beschäftigen sollte man sich natürlich schon von Beginn an, auch wenn Wir hatten es ja vorhin auch bei mir gesehen, weil vielleicht im ersten Moment nicht den Gedanken hat, aber ich denke, das Thema ist ja heute auch präsenter als bei, ja, bei mir vor 25 Jahren vielleicht. Ja, wie gesagt, also es ist halt, die Frage ist immer, wenn ich etwas mache, was Vorsorge ist, ist es immer Konsumverzicht. Natürlich wird das wieder eine individuelle Geschichte sein, zu sagen, dem einen tun 10 Euro im Monat nicht weh und dem anderen tun aber 10 Euro im Monat weh, um seinen Lebensunterhalt zu begleichen, ja. Aber wenn wir über Azubis reden und sagen, okay, wir reden da auch über geringe Verdienste und man nimmt jetzt mal als Beispiel die Riester-Rente, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt also Riester sehe und sage, okay, was muss ich da zahlen und sehe dann, okay, bei einem geringen Verdienst kann es eben passieren, dass ich nur 5 Euro im Monat zahlen muss, um diese Förderung zu bekommen. Im Endeffekt sollte man vielleicht so durchaus auch dann, wie soll ich sagen, seine persönlichen Konsumausgaben gegenüberstellen und sagen, okay, gibt es nicht irgendwas, wo ich sagen kann, okay, darauf kann ich jetzt verzichten, weil diese 5 oder 10 Euro sind aber eine Investition in meine Zukunft. Hm. Letztendlich, je früher ich anfange, ich hatte es ja gesagt, je früher ich anfange, umso besser ist es. Und wie soll ich sagen, wenn man es ein bisschen bildhaft machen möchte, könnte man sagen, wie bei so einem Eichhörnchen. Also das Eichhörnchen findet jetzt auch nicht die Riesennuss und hat dann mit dieser einen Nuss seinen Wintervorrat, sondern das Eichhörnchen sammelt auch ganz viele kleine Nüsse fleißig den ganzen Sommer und hat dann seinen Vorrat für den Winter. Und so ähnlich würde ich es jetzt auch sehen. Also man kann jetzt nicht sagen, ich warte jetzt 20 Jahre und mache dann den großen Rundumschlag und bin dann versorgt, sondern es ist eine Sammlung über viele Jahre.
Okay.
Das Eichhörnchen ist ein schöner Vergleich. Das Eichhörnchen hat ja was im Winter, weil es fleißig ist im Sommer. Die eigene Arbeitskraft ist das größte Vermögen, was junge Menschen haben zu diesem Zeitpunkt. Und so ein Vermögen sollte man eigentlich auch schützen. Daher habe ich nochmal eine knifflige Frage an den Vertreter der gesetzlichen Rentenversicherung. Reicht denn der Schutz vor Erwerbsminderung, also bei Verlust der eigenen Arbeitskraft, den die Pflichtversicherung, die Rentenversicherung bietet, aus? Oder sollte ich da vielleicht nochmal überlegen, ob es andere Lösungen noch gibt?
Ja, würde ich sagen. Also ich denke, ob der Schutz noch ausreicht, wahrscheinlich eher nicht mehr, wobei das vielleicht auch eine Sache ist, auf welche Berufsgruppe ich da schaue. Fakt ist halt, während wir früher noch diese Unterscheidung hatten, Berufsunfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit, sind wir ja bei der Berufsunfähigkeit jetzt mittlerweile eigentlich raus. Also diese Übergangsregelung, die ist ja so mehr oder weniger am Auslaufen. Die letzten Jahrgänge gehen mittlerweile dann auch so langsam in die Altersrente, die es noch betreffen würde. Das heißt also, Fakt ist, wir haben heute nur noch eine Absicherung gegen Erwerbsminderung. Was heißt das? Erwerbsminderung unterscheidet man in volle und teilweise Erwerbsminderung. Das bedeutet, wenn ich voll erwerbsgemindert bin, bin ich nicht in der Lage, 3 Stunden am Tag irgendeine Tätigkeit auszuüben. Bei teilweise Erwerbsminderung wären das mindestens 3 Stunden, aber ich schaffe es nicht mehr, das 6 Stunden am Tag zu machen. Das bedeutet, wir nehmen mal einen Dachdecker, er kann eben nicht mehr aufs Dach seine Tätigkeit ausüben, könnte aber locker noch 8 Stunden am Tag eine Tätigkeit, Schreibtisch zum Beispiel machen, also jetzt weniger eine körperliche Tätigkeit, dann bekommt er keine Rente. Früher wäre er berufsunfähig gewesen, jetzt ist es halt so, solange es eine Tätigkeit gibt, der 8 Stunden am Tag oder mindestens 6 Stunden am Tag ausüben kann, ist er aus der Erwerbsminderungsrente raus. Und von daher sollte man sich schon überlegen, vielleicht, wie gesagt, noch bezogen so ein bisschen auf die Tätigkeit, die man hat, aber man sollte schon überlegen, ob nicht eine private Absicherung in jedem Fall notwendig ist. Zum einen, um überhaupt eine Absicherung zu haben und vielleicht auch ergänzend zur Rente der gesetzlichen Rentenversicherung. Weil selbst wenn ich jetzt einen eindeutigen Fall von Erwerbsminderung habe, ist ja die Frage, ob mir die private Vorsorge nicht eben noch mein monatliches Einkommen entsprechend aufstockt.
Die Erwerbsunfähigkeit ist ein gutes Beispiel für meine nächste Frage. Sind denn Berufsanfänger eigentlich von Anfang an in der Rentenversicherung voll abgesichert? Also zum Beispiel auch für den Fall der Erwerbsunfähigkeit?
Jein, würde ich das jetzt beantworten. Also man muss da vielleicht so ein bisschen unterscheiden zwischen Azubi und Student. Es ist so, wir hatten ja von diesen Wartezeiten gesprochen und bei allen Leistungsansprüchen, die wir haben, brauchen wir immer eine gewisse Wartezeit, meistens auch diese allgemeine Wartezeit von 5 Jahren. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich als Azubi anfange, eine Lehre anfange, dann habe ich keine 5 Jahre. Und da gibt es dann sowas, das nennt sich vorzeitige Wartezeiterfüllung. Das heißt, ich habe ab dem ersten Jahr, kann man sagen, oder ab dem ersten Tag eine Absicherung bei einem Arbeitsunfall, wenn ich zumindest einen Pflichtbeitrag zahle. Und das tue ich ja als Lehrling. Bei einem Studenten wäre es dann eben so, wenn er jetzt eine Nebenbeschäftigung hat, zum Beispiel diesen eben angesprochenen Minijob, wo er seinen Eigenanteil zahlt, dann hat er ja auch einen Pflichtbeitrag. Ja, das heißt also, dieser Minijob hat mehrere Facetten zu sagen, ich zahle diesen kleinen Beitrag und mache den zu einem vollwertigen Pflichtbeitrag. Ab dem zweiten Jahr ist es so, dass ich dann sogar eine Absicherung habe bei Freizeitunfällen. Also von daher ist schon eine Absicherung in diesen Bereichen da, gilt genauso bei Reha, gilt genauso bei Hinterbliebenenschutz. Also wenn jetzt wirklich das Schlimmste passieren würde, wären eventuelle Waisen dann auch sogar abgesichert, wenn eben, ich sage es mal, gewisse Konstellationen erfüllt sind.
Zum Schluss stellen wir all unseren Gästen immer zwei Fragen. Die erste ist, wie stehen Sie zu einem geplanten, staatlich verwalteten Fonds für die Altersvorsorge?
Ja, da würde ich sagen, das ist durchaus eine interessante Idee. Ich meine, wir haben ja als Rentenversicherung, hat man ja gesehen, eine verlässliche Stütze sind wir ja nach wie vor. Der Generationenvertrag hat ganz gut funktioniert, funktioniert immer auch noch, Aber natürlich wissen alle, das wird in Zukunft ein bisschen schwieriger werden. Also da wird es knirschen und sicherlich die eine oder andere Anstrengung bedürfen. Also von daher kann man es eigentlich nur begrüßen, wenn die Bundesregierung sagt, wir gehen das an, machen da ernsthafte Vorschläge, das Problem zu lösen. Ob jetzt dieses Modell oder ein anderes sich als tauglich herausstellt, denke ich, das wird man sehen, wenn dann die konkreten Details, die Pläne auf dem Tisch liegen. Von daher, glaube ich, kann ich im Moment mehr dazu nicht sagen.
Zum anderen haben wir noch eine sehr persönliche Frage. Wie gut sind Sie selbst fürs Alter aufgestellt?
Das, wie war das mit dem Schuster und den Leisten, glaube ich.
Genau.
Ne? Ja, also hoffe ich mal nicht. Also ich meine, man hat ja aus seiner Beschäftigung logischerweise eine Absicherung. Ich sage jetzt mal, Riester habe ich gemacht, private Rente ist was gemacht und natürlich wie der andere auch die Hoffnung, dass es das Richtige ist am Ende. Wobei man da vielleicht allgemein nochmal sagen muss, es gibt halt auch keine, also es gibt nicht die richtige Vorsorge. Wenn ich jetzt also jemandem sage, mach Vorsorge, dann muss man sich immer bewusst sein, ich muss gucken, ich werde eine Entscheidung treffen über die in dem Moment richtige Möglichkeit, aber letztendlich muss ich es über die nächsten Jahrzehnte immer beobachten und im Auge behalten und kann mich nicht zurücklehnen, weil die Rahmenbedingungen können sich ändern und ich muss vielleicht nachsteuern. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass ich für meinen Fall einigermaßen gut aufgestellt bin.
Herr Richter, das war eine Fülle an Informationen für junge Menschen zum Thema Rente. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen. Und in Ihrem Falle sagen wir, da können wir das Fragezeichen Rente gut, alles gut, getrost weglassen.
Vielen Dank.
Dankeschön.
So Fabian, was bleibt?
Der Ratschlag an alle Schulabgänger. Kniet euch rein in eure berufliche Ausbildung und macht einen ordentlichen Abschluss.
Das sagt meine Frau ihren Schülern zum Abschied am Ende der Schulzeit auch immer. Egal, ob sie zum Studium gehen oder eine Berufsausbildung anfangen.
Ja, es liegt ja auf der Hand. Mit einem guten Abschluss steigen die Chancen auf einen guten Job. Und das Arbeitseinkommen ist nun mal für die meisten Menschen die wichtigste Quelle von Lebensqualität. Also soweit man die sich mit Geld kaufen kann. Ja, und vor allem von finanzieller Absicherung, auch im Alter.
Und weil wir gerade ein wenig die Oberlehrer herauskehren, habe ich gleich noch einen Ratschlag. Nicht aufhören mit dem Lernen.
Ja, das hast du wohl auch von deiner Frau.
Nicht nur. Es gibt nämlich auch Studien, die zeigen, wie ständiges Lernen finanziell zu Buche schlägt. Wusstest du zum Beispiel, dass Weiterbildung im Beruf die lebenslangen Einkommensunterschiede zwischen Facharbeitern einerseits und Hochschulabsolventen andererseits nivelliert?
Nein, das musst du mir schnell noch erklären.
Letztere bekommen zwar in der Regel sofort ein höheres Gehalt, sind beim Berufseinstieg aber meist schon deutlich älter als Facharbeiter bei ihrem ersten Job. Diese bekommen dann wiederum mehr Verdienstjahre zusammen und wenn sie sich fortbilden, zum Beispiel ihren Meister machen, nähert sich ihr Lebenseinkommen dem der Akademiker an.
Ja, spannend. Ja, und zum Glück für mich arbeite ich ja mit dir und das ist ja praktisch wie lebenslanges Lernen.
Das soll auch so sein.
Ja, wir hoffen, die Ausgabe hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie es nicht, uns weiterzuempfehlen.
Bis dahin, bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.